Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge geht es, ja, sozusagen in die Vergangenheit. Ich spreche nämlich mit Christiane Leicher über die Kraft unserer Ahnen. Christiane Leicher ist durch eigene Erfahrungen auf das Thema ihrer Ahnen gekommen und hat sich dann sehr, sehr intensiv mit diesem Thema und den Zusammenhängen zu unserem heutigen Leben beschäftigt. Sie hat dabei festgestellt, wie sehr uns Prägungen, Erfahrungen und Muster früherer Generationen heute noch beeinflussen können. Vor allem, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Vielleicht kennst du das, dass du manchmal in Situationen steckst, Umstände erlebst, von denen dir nicht klar ist, wie du das für dich erschaffen hast. Hier lohnt sich wirklich der Blick in deine Ahnenlinien, väterlicherseits, mütterlicherseits. Und auch wenn du zum Beispiel gewisse Schwierigkeiten mit deinem Leben als Mutter, mit deiner Mutterrolle hast, hier lohnt es sich auch nochmal genau hinzuschauen, wie haben frühere Müttergenerationen ihr Muttersein gelebt und was lebst du heute vielleicht weiter? Um all diese Themen geht es heute und ich bin mir sicher, dass du den einen oder anderen hilfreichen Impuls aus diesem Gespräch mitnehmen kannst. Wenn dem so ist, freue ich mich, wenn du im Anschluss an die Folge diesen Podcast oder speziell diese Folge in deinem Bekanntenkreis an andere Mütter vielleicht weiterempfiehlst oder mir auf Spotify oder iTunes eine positive Bewertung dalässt. Und jetzt geht's aber los mit dieser Folge mit Christiane Leicher. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Christiane Leicher eingeladen. Sie ist eigentlich studierte Biologin, absolvierte dann aber sehr, sehr viele Zusatzausbildungen, wie zum Beispiel Psychokinesiologie, systemische Ausbildung, transpersonaler Coach und Hypnose. Seit über 30 Jahren arbeitet sie in ihrer Praxis unter anderem mit einer von ihr entwickelten Methode, die sich mit den Prägungen durch unsere Ahnen beschäftigt und mit die sie dann die Prägungen mit großem Vergnügen löst und heilt. Und über diese Arbeit hat sie auch ein Buch geschrieben und über dieses Buch und vor allem die Methode möchte ich heute mit ihr sprechen. Und ich bin auf Christiane Leicher gestoßen, weil sie ein sehr tolles Interview bei Mystica TV, das großer YouTube-Kanal, da hat sie ein tolles Interview gegeben zu diesem Thema Ahnen und die Prägungen, die wir durch die Ahnen mitbekommen. Und das ist ein Thema, das mir selber in meiner Arbeit immer wieder begegnet und ich freue mich total, dass Frau Leicher uns heute über diese Methode, wie wir damit umgehen können, uns ganz viel erzählen wird. Hallo Frau Leicher.
Hallo, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich bin immer sehr froh und dankbar, einfach mein Wissen weiter in die Welt tragen zu dürfen, weil ich es einfach auch habe erfahren dürfen. Und deswegen freue ich mich jetzt riesig auf das Interview. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Genau, und dann steigen wir doch auch gerne einfach ein. Erzählen Sie doch mal ein bisschen mehr noch über sich. Wer sind Sie und was machen Sie eigentlich so ganz genau?
Genau. Ich bin letztendlich über mein eigenes Schicksal darauf gekommen. Ich bin sehr wohlbehütet aufgewachsen und habe eigentlich nicht gedacht, dass es irgendwas im Leben gibt, was mich mal herausfordern würde. Und dann habe ich geheiratet, wie man das macht als Mädchen sozusagen. Und dann ist eben gleich mein erstes Kind gestorben an einem Herzfehler nach der zweiten Herz-OP. Und das hat mich erstmal komplett rausgerissen aus all meinen Komfortzonen, aus all meinem, also ich bin einfach vom Himmel, wie man so schön sagt, in die Hölle gefallen. Und dann dann habe ich aber Gas gegeben und weitergemacht. Mein zweites Kind hatte dann Legasthenie, mein drittes Kind eine hochgradige Neurodermitis. Und dann wurde ich auch krank und dann habe ich irgendwann mal gesagt, so, jetzt will ich wissen, wie das Leben spielt. Mir reicht's jetzt, ja. Ich hatte auch immer so ein unglückliches Gefühl irgendwie in mir und konnte eigentlich gar nicht richtig sagen, warum, ja. Und ich wollte einfach wissen, wie das Leben spielt und habe dann wirklich angefangen, sämtliche Alternativausbildungen, wie gesagt, Kinesiologie, Psychik, das haben wir jetzt alle schon ja festgestellt, erlernt und wahnsinnig viele Selbsterfahrungskurse auch gemacht und konnte über die Kinesiologie zum Beispiel schon mal mein mittleres Kind in Andreas heilen. Also der konnte darüber geheilt werden. Dann hatte ich ja noch ein Mädchen und das, egal, das hatte dann auch Krankheiten, das konnte auch geheilt werden. Und über die Kinesiologie erstmal, aber das hat mir alles noch nicht gereicht. Letztendlich wollte ich wissen, wo die Ursachen herkamen. Und dann stieß ich auf die Ahnen. Und dann habe ich eben auch eine Ausbildung gemacht, die sich mit den Ahnen beschäftigt hat. Das war dann sozusagen schon mal die Basis für das, was ich dann entwickeln durfte, weiterentwickeln durfte. Und dann habe ich gemerkt, dass ich einfach von Tag auf den Tag genau das von meinen Müttern und Großmüttern und Urgroßmüttern und Ururgroßmüttern und so weiter nachgemacht habe. Da ist nämlich in jeder Generation bei jeder Frau ein Kind gestorben. Und dann kennt man das ja, wenn einem so wirklich kalte Schauer da über den Rücken runterlaufen und man plötzlich weiß, ja, ich habe es nachgemacht, ja. Und es waren noch so ein paar andere Schicksale, die ich dann erkannt habe, natürlich einige, die ich aber lösen konnte. Und wie gesagt, dann habe ich auch noch eine Scheidung hinter mir, ja. Also all diese Geschichten, die haben mich letztendlich dahin gebracht, wo ich jetzt stehe, zu diesem tiefen Verständnis, zu diesem ganzheitlichen, vernetzenden Wissen, ehrlich gesagt. Und ja, und deswegen bin ich jetzt wirklich gestärkt aus dem Ganzen herausgegangen, aber wirklich nur, weil ich diese Methode erkennen durfte und bei mir selber und bei meinen Kindern angewendet habe. Und wie gesagt, sie hätten jetzt schon lange alles nachgemacht, was ich damals erfahren habe, und sie haben es nicht erfahren müssen, weil ich es über mich gelöst habe, also sowohl bei dem Vater wie auch bei mir und bei den Kindern. Und das war dann natürlich auch schon eine große Bestätigung für mich.
Also wirklich durch die eigene Geschichte drauf gekommen. Sie haben das jetzt so zwischendrin irgendwie erwähnt, dann bin ich auf die Ahnen, auf das Thema Ahnen gestoßen. Wissen Sie das noch, wie das kam? Und dann haben Sie erzählt, eine Ausbildung gemacht. Wie ging das? Was waren so diese ersten Wege, um sich dann dieser Geschichte zu stellen? Ich meine, das ist ja nicht für jeden selbstverständlich, dass er sagt, ach so, ja klar, die Ahnen.
Das war im Grunde genommen auch ein Schicksalswink, im Grunde genommen, der mich eben zu dieser Person gebracht hat, wo ich dann angefangen habe, diese Ausbildung zu machen, die sich eben mit den Ahnen beschäftigt hat. Da kam eben schon raus, dass ich es nachgemacht habe, meinen Müttern, meinen Urmüttern und Müttern, ja. Und dann habe ich eben angefangen, das näher zu erforschen und dann. Also der Schlüsselsatz meiner Arbeit ist im Grunde genommen, dass wir immer noch dieses tief archaische Bewusstsein in unseren Zellen tragen, dass wir damals sippenkonform handeln mussten, um zur Sippe dazuzugehören. Und wenn ich damals nicht sippenkonform gehandelt habe, als Mitglied zum Beispiel von so einer Steinzeitgruppe, dann bin ich rausgefallen aus der Sippe, ja. Dann wurde ich ausgestoßen und dann konnte ich nicht überleben, weil entweder der nächste Feind hat mich umgebracht oder die Naturgewalten. Und diese tiefarchaische Prägung, bin ich anders, bin ich tot, ist noch tief unbewusst in unserem Zellbewusstsein gespeichert, obwohl wir ja im Grunde genommen schon so ein moderner, weit entwickelter Mensch sind, ist aber dieses Zellbewusstsein noch so alt. das habe ich eben in diesen Anfangsstücken damals lernen dürfen und habe es dann einfach weiterentwickelt, indem ich dann erkannt habe, dass es sich wirklich auf diesen auf die gesamten Sippenzweige sozusagen verteilt, dass nämlich der Mann zum Beispiel, mit dem ich dann ein Kind bekomme oder den ich heirate und mit dem ich zusammen bin, egal, sich sozusagen wie ein Zahnrad dann in meine Sippe einfügt oder in meine Programmierung und sozusagen dann über diese Partnerschaften, die wir haben, zum Beispiel ganz oft auch unsere Schattenseiten unserer eigenen Sippe wiedergespiegelt bekommen. Komplexität durfte ich da wirklich erkennen. Und da sind mir, also wie, da sind mir einfach Kronleuchter aufgegangen da.
Super spannend. Vielleicht steigen wir da mal so ein bisschen ein. Ich habe jetzt gerade so die Frage im Kopf, wenn wir von Ahnen sprechen, was können wir uns denn darunter eigentlich vorstellen? Also ist irgendwie so erstmal klar, die eigenen Eltern und vielleicht auch noch die Großeltern, so weit denken wir noch. Aber wie weit erstreckt sich denn dieses Feld der Ahnen insgesamt?
Ja, also es geht bis ins siebte, neunte Glied aufwärts, ehrlich gesagt, von der Weitergabe. Aber das kriegt ja kein Mensch mehr hin. Also ich hatte das Glück, dass ich dann in meiner Praxis mit altem Adel arbeiten durfte, unter anderem, wo die Aufzeichnungen sehr präzise und genau waren. Da habe ich sehr viel lernen dürfen, ja. Und weil eben mit Sippen, die das klar aufgezeichnet hatten, da habe ich sehr viel erfahren und erkennen dürfen, dass es eben wirklich so läuft, wie ich es angenommen habe. Aber es erstreckt sich weit. Nur das Glück ist, dass es sich immer und immer und immer wieder wiederholt. Ja, so dass das also eine gewisse Systematik dann auch daraus entsteht. Und wenn ich also schon sozusagen meine Eltern ganz klar ansehe und vielleicht meine Tanten und Onkels, wenn welche da sind, oder dann auch die Großeltern und dann in welchen Verhältnissen leben und in welchem Umfeld und so weiter, dann spiegelt das schon sehr viel wider, was letztendlich darüber dann die Ahnen wiederum erlebt haben. Ja, weil wir es wirklich immer wiederholen und immer wieder kompensieren. Und dadurch kann ich dann anhand, wenn ich sozusagen dann einen sogenannten Stammbaum erstelle, kann ich dann sehr schnell eine gewisse Systematik erkennen, welche Hauptprogrammierungen da ablaufen und welche Programme sozusagen denjenigen, der bei mir ist, am meisten blockieren. Kann ich witzigerweise eben sehr gut auch über meinen Partner erkennen. Ja, der mir sehr viel von ganz oft von den Programmierungen spiegelt, die mir vielleicht nicht so bewusst sind. Oft eben auch die Schattenseiten, ja. Könnte ich, wenn Sie möchten, noch ein Beispiel vielleicht bringen, dass es anschaulicher wird.
Sehr gerne.
Und dann kann ich es auch an meinem gesamten Umfeld und Freundeskreis erkennen. Es spiegelt
Ja.
sich alles in allem wider, weil wir ja resonieren mit allem, was in unserem Leben stattfindet, über unsere Programmierung.
Ja, dann möchte ich gleich mal genauer nachfragen, auch schon bei den Kindern.
Ja.
Ja, auch die Kinder spiegeln uns unsere Themen, ne?
Kommen mit ihrer klaren Programmierung bereits auf die Welt, sage ich, aus meinem Wissen heraus.
Okay, das möchte ich dann später noch ein bisschen genauer hinterfragen, weil Sie haben ja vorhin auch erzählt, dass wir es ja trotzdem bei uns lösen können und die Kinder dann, ne, solche Themen wie irgendwie tote Kinder oder wie auch immer sterbende Kinder nicht mehr durchleben müssen, wenn wir es bei uns lösen. Aber vielleicht können wir noch mal so ein bisschen drüber sprechen, wieso ist das denn so? Wieso werden diese Programme oder auf welcher Ebene werden diese Programme denn durch diese Ahnenlinien durchgetragen und gibt es irgendwann, Sie sagten gerade siebter bis neunter Grad sozusagen, gibt es da irgendwie dann so das eine Ereignis, was es auslöst, das dann durch die ganzen Generationen durchgetragen wird? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Es gibt ganz klar schon bei jedem individuell natürlich, aber eine Thematik. Ich hatte zum Beispiel bei mir die Thematik mit Tod. Dann gibt es sicherlich Sitten, die haben die Thematik mit Inzest oder mit Gewalt, ja, mit Süchten. Also und diese Dinge ziehen sich sicherlich durch. Also gerade hier bei uns jetzt sind sicherlich diese zwei Weltkriege, die unsere Ahnen nicht weit, zu weit entfernt von uns durchlebt haben. Ja, davor waren ja dann diese 30-jährigen Kriege und so weiter. Also es ist ja jetzt ja auch schon wieder nicht mehr, aber wir waren ja in einer relativ langen Friedenszeit. Und das war ja überhaupt die erste. Davor haben sie sich ja alle untereinander bekämpft, ja, und geguckt, dass sie ihr Reich erweitern, sagen wir mal so. Das steckt natürlich noch in uns drin. Also ich denke mal, wenn wir es so allgemeiner verfassen wollen, was sicherlich jeder Mensch tief unbewusst in sich trägt, dann ist es sicherlich noch diese ganz subtile kriegerische Auseinandersetzung, die in mir stattfindet, ohne dass ich mir dessen bewusst bin, kommen eben von diesen Generationen über mir, die ja immer dafür sorgen mussten, dass sie in Sicherheit sind. Jetzt ist es ja so, ja, oder wollen Sie jetzt?
Nee, sprechen Sie gerne weiter.
Jetzt sage ich, jetzt steht der Feind ja nicht direkt vor meiner Tür, ja, weil wie gesagt, im Moment gibt es bei uns Gott sei Dank, und ich hoffe, das bleibt auch so, kein Kriegsschauplatz, zumindest direkt vor Ort, also Ukraine jetzt mal ausgeschlossen natürlich, aber der innere Feind, der steckt eben noch in mir, und die Angst, dass er mir erscheint, ist so eine ganz subtile Angst, die ich eben erkennen sollte und dann erlösen. Und auch dieses innere Schlachtfeld steckt noch in mir.
Ja. Also sehr spannend. Sie haben gerade schöne Themen genannt: Tod, Gewalt, Sucht und so. Das sind also diese großen Überthemen. Und wie kann man sich das denn vorstellen, dass diese Themen sozusagen, jetzt Sie sprachen von so Sippenthemen, so durchgereicht werden durch die Generation? Sie haben vorhin von der Zellebene gesprochen. Wird das irgendwie über die DNA übertragen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, auf der feinstofflichen Ebene. Also ich arbeite mit der geistigen und mit der Seelenebene, ja. Und inzwischen hat man über die Epigenetik auch festgestellt, dass eben diese Prägungen sehr wesentlich sind und dass ja auch die DNA nichts Fixes ist, sondern dass auch die veränderbar ist, ja. Kommt die Wissenschaft ja auch immer mehr dahinter. Und es ist einfach so, das ist eben dieser Schlüsselsatz, den ich vorher genannt habe, dass wir eben immer noch das Gefühl haben, jetzt ist die damalige Steinzeitsippe, ist jetzt unsere Familie. Das wird jetzt übertragen auf unsere Familie, so dass wir eben tief unbewusst immer noch das Gefühl haben, wir müssen sozusagen familienkonform handeln, um zu überleben. Und das ist sozusagen in diesem Notfallprogramm, in dem Überlebensbereich des Gehirns gespeichert. Und das läuft automatisiert. Das läuft eben vollautomatisiert. Deswegen ist es so wichtig, das zu erkennen, was da vollautomatisiert passiert in mir, aus der Angst heraus zu sterben. Und das kann, wie gesagt, alles feinstofflich, nichts Feststoffliches, ja. Sind so Ängste, so Gedanken, die praktisch in mir entstehen, wo ich überhaupt gar nicht weiß, warum eigentlich. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ja, so ungefähr. Ich muss nicht erfrieren, ich muss nicht verhungern. Mir müsste es eigentlich scheinbar wirklich gut gehen, und trotzdem ist in mir, keine Ahnung, irgendeine Unruhe, oder ich fühle mich nicht wirklich glücklich. Und das kommt eben von diesem tief Unbewussten. Und wenn wir zum Beispiel Eltern oder Urgroßeltern hatten, die zum Beispiel ihr Zuhause verloren haben, weil sie flüchten mussten oder Kinder verloren wurden auf dem Schlachtfeld oder einfach traumatische Kriegserfahrungen waren. Und ich sozusagen ein Nachzögling in meiner Sippe bin, dann habe ich auf jeden Fall irgendeinen Teil davon übernommen. Als Sohn, als Tochter oder als Enkel, Enkelin oder auch als Urenkel. Ja.
Ja.
Und das wirkt insofern, dass ich eben das Gefühl habe, es nachmachen zu müssen oder dann, wenn ich es nicht nachmache, es kompensieren zu müssen, um weiterhin zur Sippe zu gehören.
Okay. Da können wir gleich vielleicht noch ein bisschen detaillierter drauf einsteigen. Ich hatte jetzt gerade noch im Kopf die Frage, welche war es? Auch spannend. Nee, ist gerade weg. Dann lassen Sie da mal noch mal reingehen. Dieses wir kompensieren es oder machen es nach. Es ist uns ja nicht bewusst.
Ja.
Das heißt, woran erkennen wir denn, dass wir was nachmachen? Oder an welchem Punkt dürfen wir uns dessen bewusst werden, dass wir eigentlich solche alten Prägungen nachmachen oder kompensieren?
Also ich glaube, es ist dieses Gefühl in uns, weil es ist uns ja nicht bewusst bekannt, ja, es ist ja, wie gesagt, tief unbewusst, aber es ist das Gefühl, zum Beispiel, wenn es mir, es gibt ja so Momente, da geht es mir richtig gut, ja, und ich habe das Gefühl, ja, und ich verändere was oder ich bringe was vorwärts oder, und dann schleicht sich so ein Zweifel ein oder so hast du das, oder vielleicht so das Gefühl, hast du das wirklich verdient oder kann das wirklich auf Dauer gut gehen? Ja, oder so Glaubenssätze, so ungefähr, wenn, lass es dir bloß nicht zu gut gehen, wer weiß, was dann auf dich zukommt. Oder ja, so ganz, ich glaube, es ist so dieses Gefühl, so ein Nebengefühl, so ein subtiles Gefühl, was mich dann irgendwie wieder runterzieht.
Ja. Genau. Und jetzt fällt es mir auch wieder gerade einmal ein Gedanke, den ich eben noch hatte. So, wenn ich in meiner Arbeit mit meinen Klientinnen bin, dann ist es nämlich auch ganz oft so. Eigentlich oberflächlich ist alles gut und schön und glücklich und so, aber da ist irgend so ein großer Zweifel. Ne? Bleibt das so? Wird das so? Große Sorgen um die Kinder oft und so. Und wenn man da nämlich genauer nachfragt und sagt, was ist denn für eine Angst dahinter und dahinter und dahinter und dahinter und tiefer geht, dann kommt oft wirklich am Ende so eine Todesangst. Das war noch der Gedanke, den ich irgendwie vorhin hatte. Ne? Sie sagten, das ist so dieser Urinstinkt. Instinkt, der eigentlich sagt, ich muss hier irgendwie dazugehören, sonst überlebe ich es nicht. Und wenn man da wirklich tief, tief, tief reingeht, dann kommt eben oft diese Todesangst zutage.
Genau, und der perverseste Satz in uns ist zum Beispiel, also was ich wirklich immer wieder bei Klienten habe, ist sozusagen nur, also sage ich mir, ich gebe einfach mal ein Beispiel, ja, vielleicht meine Urgroßmutter und meine Mutter, die waren schwer krank und sind an ihrer Krankheit verstorben. Es reicht aber auch nur die Großmutter oder nur die Mutter, ja. Und ich habe das entsprechend von einer der beiden übernommen oder sogar von beiden. Dann habe ich tief in mir den Satz, der mich ja dann leider, es prägt uns ja wirklich zu 80% dieses Unterbewusstsein, den Satz in mir, nur wenn ich genauso krank bin wie meine Mutter, kann ich überleben. Und selbst wenn diese Krankheit zum früheren Tod geführt hat, ja, halte ich daran fest.
Weil ich nicht anders sein will, weil ich sonst irgendwie, ah, okay, das ist ja ein ganz gemeiner.
Das ist ganz,
Okay.
diesen Satz sollte man tunlichst sofort lösen, ja.
Ja.
Und da gibt es eben sehr viele letztendlich, die wahrscheinlich so eine Art Überlebensschuld haben, weil Ahnen über ihnen, also Eltern oder Großeltern oder es reichen auch Onkels, Tanten, je nachdem Patentanten, ja, also je nachdem Kinder, Geschwister, reichen Abtreibungen, Abgänge, ja, die eben gestorben sind. Und da habe ich, wenn ich nah dran bin, sehr oft eine sogenannte Überlebensschuld.
Ja, okay, das ist super spannend. Wie kommen wir dem jetzt denn konkret auf die Spur? Also mit welchen Methoden kommen wir diesen Glaubenssätzen, weil denen wird der die wenigsten irgendwie so, ja klar, jetzt fällt es mir auf. So, was, mit welchen Methoden arbeiten Sie da, um daran
Ja,
zu kommen?
also der erste Weg ist, dass natürlich der Klient erzählt, was er für eine Geschichte hat, was er lösen möchte und was er sein möchte. Und dann erstelle ich ein Genogramm. Das würde ich, weiß ich nicht, würde ich vielleicht mal in meinem Buch zeigen. Da habe ich so ein bisschen aufgeschrieben. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert, ob man das sehen kann.
Ich kann das sonst auch noch mal jetzt für die Podcast-Hörerinnen extra in einem Post oder sowas, wenn Sie das
Ja,
erlauben,
sehen
mit
Sie das?
abbilden.
Ja, gerne. Ja. Und
Ja, und
da sind sozusagen, da sehen Sie das Ich, ja. Dann sind drumherum die Geschwister, also das ist so ein klassisches Beispiel, ja.
ein Stammbaum ist es im Prinzip mit so einzelnen Symbolen dann versehen.
Genau, mit so einzelnen Symbolen. Und da zeichne ich dann wirklich alles auf, was geschehen ist, ja. Also zu früh Verstorbene, dann alle Daten, die ich weiß. Dann wie viele Ehen, Halbgeschwister, Krankheiten, Verschollene, Verschwiegene, Geheimnisse, Kriegserfahrungen, ja, Charakterzüge, Glaubenssätze und entsprechend, das kann ich ja vielleicht auch noch mal zeigen, entsprechend, wenn dann eben wirklich zum Beispiel, das habe ich jetzt hier mal ein Beispiel. Zum Beispiel zu viel vor mir oder neben mir gestorben sind. Ja, dann kann ich da, dann teste ich den über den kinesiologischen Muskeltest, ob er zum Beispiel entsprechend eine Überlebensschuld hat oder nicht.
Ja, okay.
Und das kann, also das ist so, dass diese Muster, diese Prägungen, die können sich eben entsprechend diagonal, horizontal oder vertikal können die weitergegeben werden. Ich sage immer, entsprechend der Programmierung, mit der ich auf die Welt gekommen bin, kann ich an meinen Eltern sozusagen diese Programmierung erkennen. Das spiegelt sich auch, also vice versa, hin und her, und kann dann über meine Eltern auch das Kind, also selbst als Kind oder die Eltern über das Kind, deswegen eben diese Spiegelung, kann dann diese Thematiken erkennen und erlösen.
Das heißt, vielleicht mal ein bisschen konkreter, da kommt also jemand zu Ihnen jetzt in die Praxis und der hat vielleicht irgendwie, ne, wie Sie es vorhin geschildert, oder die hat vielleicht so dieses Gefühl von, boah, irgendwie bin ich eigentlich unglücklich, obwohl ich, ne, eigentlich alles augenscheinlich schön ist. Das heißt, und dann ist also der erste Schritt zu sagen, okay, lassen Sie mal dieses, was wissen Sie sozusagen aus den
Genau, das ist,
Ahnenlinien? Welche Geschichten gibt's?
genau, dann erstelle ich aus den Geschichten dieses Genogramm, also diesen Stamm. Und wenn ich da alles aufgezeichnet habe und ihr zeige, also sage ich mal meiner Klientin, wir gehen jetzt einfach mal von dem Beispiel aus, dann gehen der schon die Kronleuchter auf, wenn sie sozusagen diesen Überblick hat, ja, was da um sie herum geschehen ist und in was für ein Umfeld sippentechnisch sie hineingeboren ist. Ja? Und dann schaue ich eben bei den Eltern und bei den Urgroßeltern, Onkels, Tanten und so weiter, ob sie da eben entweder einen zu frühen Tod übernommen hat, Krankheiten, ob sie das Gefühl hat, zum Beispiel, es gibt ja so viele Geschichten, ja. Es gibt ja auch viele Frauen, die damals Kinder und Mann verloren haben im Krieg. Ja. Ob sie zum Beispiel das Gefühl hat, jetzt allein bleiben zu müssen, oder eben, ob sie zum Beispiel das ist auch ganz oft der Fall, für einen Toten für die Sippe einsteht.
Ja.
Für einen Toten steht.
Okay.
Oft hat man die ja sogar gleich genannt.
Ja. Das kriegt dann noch mal so zur Ehrung des Toten den Namen von. Ja,
der
ja.
Erste, der Karl, ist im Krieg geblieben und der Zweite ist gleich wieder Karl, ja. Und dann wundert man sich, dass der nicht wirklich, ja, weil er wirklich den anderen Huckepack trägt, ja.
Ja.
Oder über sich für die Eltern ersetzen muss. Was es auch ganz wesentlich ist, bin ich willkommen?
Ja.
Bin ich ein Unfall? Ja, haben meine Eltern mich wirklich aus Liebe und großem Willen gezeugt oder aus Überzeugung? Oder ist meine Mutter unwillentlich schwanger geworden? Das sind alles wahnsinnig wichtige Prägungen. Ja,
Ja.
ob ich mich willkommen fühle.
Ja. Wie ist das? Das würde mich jetzt mal aus meiner eigenen Geschichte, die ich hier im Podcast auch schon geteilt habe, deswegen ist sie jetzt nicht so furchtbar überraschend. Ich bin tatsächlich adoptiert. Das heißt, es gibt sozusagen die Linie der leiblichen Eltern, von der einen Seite mehr weiß als von der anderen Seite. Und es gibt meine Adoptiveltern, die für mich meine Eltern sind. Also ich bin ganz jung im Alter, also direkt quasi nach der Geburt dahin gekommen. Das sind meine Eltern. Wie ist denn das jetzt in so einem Fall? Welche Prägungen oder habe ich dann doppelt so viele Prägungen noch quasi mitbekommen oder wie kann man sowas denn angucken?
Ja, das ist, wissen Sie den Grund, warum Sie zur Adoption freigegeben wurden?
Ja, meine leibliche Mutter hatte schon zwei Kinder, davon war eins auch behindert tatsächlich, also Trisomie 21. Und es gab drei verschiedene Väter und das war einfach zu viel so. Ne? Also sie hat dann aus wirklich eigentlich, und ich bin ihr dafür wirklich dankbar, aus Liebe gesagt, ich kann diesem Kind jetzt nicht auch noch eine Zukunft bieten, das schaffe ich nicht. Ich möchte, dass es das irgendwie aber hat und es gibt Menschen, die sich da besser drum kümmern können, als ich es jetzt gerade kann.
Ja, okay. Also ich habe ja vorher von Resonanz gesprochen, ja. Sozusagen alles, was ich und das, wie gesagt, das Kind kommt schon mit seiner Programmierung auf die Welt, ja. Ich weiß nicht, das können wir immer noch gucken, ob ich dann da noch weitergehe, was der Grund ist dafür. Aber jetzt bleiben wir erstmal dabei. Kommt mit seiner Prägung auf die Welt und wenn die Mutter sozusagen dieses Kind dann weggibt, dann ist es Teil des Programms des Kindes. Ja, so komisch das jetzt klingt, weil jeder sagt, wieso das Kind ist, das kann er überhaupt noch nichts dafür. Aber ich sage ja, wir sind Seelen, ja, und wir inkarnieren immer wieder. Und entsprechend unserer seelischen Erfahrung und entsprechend unserer seelischen Entwicklung machen wir die entsprechenden Erfahrungen. Können davon ausgehen, weil anders funktioniert es mit dem Resonanzprinzip nicht, dass sie genau zu den Adoptiveltern gekommen sind, die genau mit ihrer Programmierung, die sie schon mitgebracht haben, resoniert haben. Es ist natürlich schon so, dass Ersatz Ersatz bleibt. Aber wenn Sie Ihre Mutter kennen und es sozusagen so einen Hintergrund hat, dass Sie Ihre Mutter kennen, dass Ihre Mutter da ist. Gut, das mit dem Vater ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Aber dann kann dieser Ersatz in Ihnen als mütterlicher Ersatz angenommen werden. Dann ist er sozusagen kein Ersatz für etwas Fehlendes, weil die Mutter ja da ist. Also die Mutter ist natürlich, aber sie ist auch präsent. Ja? Und dann haben sie einfach beides. Dann haben sie natürlich zwei Schwingungen. Also ja, dann haben sie natürlich schon, sagen wir mal, viele Spiegelungen.
Viel zu anzugucken. Ja, spannend.
Wie sie reinschauen können.
Ja, ja. Wobei ich tatsächlich also so diesen intensiveren Kontakt mit meiner leiblichen Mutter erst seit jetzt ungefähr 20 Jahren habe. So. Aber spannend. Sie sagten gerade, haben Sie so angedeutet, Sie können vielleicht da noch tiefer gehen, warum wir mit solchen Prägungen, wenn ich das richtig verstanden habe, überhaupt als Seele uns hier inkarnieren.
Ja, also ich sage ja, dass wir uns im Licht, wir sind ja wahrhaft Schöpfer, also wir haben ja diese, wir sind ja ein Schöpferanteil sozusagen. Also wir kommen ja alle, wie auch immer wir es nennen wollen, aus dem Göttlichen oder von der einen großen übergeordneten Lichtquelle oder Kraft, wie auch immer wir diese eine Kraft nennen wollen, die bedingungslose Liebe, die größte Kraft, die es überhaupt gibt. Und wir entscheiden uns im Licht schon, in welche Familie wir inkarnieren, um entsprechende Erfahrungen zu machen. Ja, unsere Seele möchte einfach sich weiterentwickeln, möchte viele, viele Erfahrungen sammeln, weil wir ja aus dieser bedingungslosen Liebe kommen und jetzt sozusagen auf diesen Erfahrungsplanet Erde inkarnieren, um uns zu erfahren. Ja, weil wenn ich nur bedingungslose Liebe kenne, ja, wie soll ich wissen, was bedingte Liebe ist, ja? Wenn ich, ja, das heißt, da gibt es einen Teil in mir, der ist völlig neutral, ja, das ist nämlich meine Schöpferkraft oder mein höheres Selbst oder ich. Und das ist auch völlig neutral, das sagt auch zu all den Erfahrungen erstmal ja, weil es sich einfach ausprobieren möchte, ja. Wie soll ich wissen, was ist dunkel, was ist Angst? Wie soll ich wissen, was ist Liebe, was ist Vertrauen, wenn ich nicht die anderen Seiten auch kennengelernt habe? Und deswegen bin ich in eine Dualität inkarniert und mache erstmal Erfahrungen zum Teil wie Leid oder wie, ja, um dann wirklich mich auch dafür entscheiden zu dürfen, in die Liebe, in die Freude zu gehen. Aber davor muss ich erstmal das andere kennenlernen.
Und das finde ich so eine schöne Sicht auf dieses ganze Geschehen hier, weil ich finde, es gibt dem Ganzen so eine Metaebene, wenn wir noch mit Leid, Trauer, Krankheit, Gewalt, was auch immer, konfrontiert sind oder waren oder was auch immer, wenn man es aus dieser höheren Warte heraus betrachtet, gibt es halt doch, egal wie schlimm es eigentlich ist, dem Ganzen einen Sinn. Und ich finde auch, weiß nicht, vielleicht mögen Sie da auch gleich was dazu sagen, das nimmt uns auch so ein bisschen so diesen Schuldgedanken irgendwie, ne? Dass ich so mich daran auch irgendwie selber, gerade die Menschen, die eigentlich schon bewusst mit sich und mit ihren Themen arbeiten, die dann oft sagen, wieso kann ich das nicht loswerden oder das, ne? Und muss ich hier nochmal ran und da, ne? Das Ganze gibt einfach mehr Sinn und Gehalt, wenn man es aus dieser Warte heraus betrachtet, oder?
Ja, definitiv, da haben Sie wirklich ein wahres Wort gesprochen, oder Worte. Also Schuld gibt es ja nicht wirklich. Ja, es ist ganz wichtig, dass wir, das habe ich auch in meinem Buch ganz detailliert beschrieben, das ist ja unser Ich. Das ist unser Erdenkleid, was wir hier anziehen, sozusagen die Seele. Und dieses höhere Selbst, die Schöpferkraft, die bleibt ja, die ist davon immer völlig frei, ja. Aber dieses Ich möchte eben, das macht jetzt eben diese emotionalen Erfahrungen und das geht dann tief rein in die Schuld, Scham, Angst und alles Mögliche. Aber das ist alles eine Erfahrung. Im Grunde genommen ist das Leben eine spielerische Erfahrung, die unsere Schöpferkraft oder unsere Seele machen möchte, um sich weiterzuentwickeln und zu sagen, okay, jetzt habe ich das abgehakt, jetzt habe ich das abgehakt, ja, jetzt habe ich und so weiter. Das klingt jetzt natürlich so leicht, das ist es natürlich nicht. Weil wenn ich da drin, also da kann ich echt Lieder von singen, in diesem Verlustschmerz meines Kindes stecke, dann sage ich erstmal, diese Schöpferkraft kann mir gestohlen bleiben, ja. Also, ja. Aber wenn ich dann anfange, wirklich tiefer und tiefer da wieder reinzugehen und wirklich daran zu wachsen, dann erkenne ich irgendwann, selbst wenn es jetzt ein bisschen komisch klingt, aber also ich säße jetzt nicht da mit diesem Wissen, und nicht mit dieser Arbeit, die ich mache, ja. Ich würde ein viel oberflächlicheres Leben leben, wenn ich nicht die Erfahrung mit dem Tod meines Kindes gemacht hätte und noch ein paar andere negative Erfahrungen. Dann wäre ich niemals so tief gegangen, ja. Also insofern hat alles wirklich, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, alles hat seinen tieferen Sinn Leben, bei jedem. Wahren tiefen Sinn.
Ja, und jetzt haben Sie ja auch so schön, ne, also das geschildert in diesem, was ich im Vorwort aufgegriffen habe, dass Sie ja mit Ihrer Arbeit solche Prägungen lösen und heilen. Und damit ja wahrscheinlich auch dazu beitragen, dass man eben den Sinn erkennen kann, vielleicht oder zumindest annehmen kann, dass überhaupt irgendein Sinn dahinter steckt. So, wie geht das denn, wenn wir jetzt, ne, Sie haben, also wir haben vorhin darüber gesprochen, Sie machen dieses Genogramm und dann erkennt man schon, ah, das und das und das sind die Themen. Wie geht's denn dann weiter?
Genau. Also die Dinge, also wie gesagt, es geht ja ganz, ganz wichtig, dann teste ich mal aus, ja, was, in was steckt der drin? Steckt der mit seiner Existenz überhaupt? Also die ersten Fragen, die ich frage, ist derjenige, der vor mir sitzt, in seiner eigenen Identität? Oft switcht es, dass es zum Beispiel auch für Mütter und Väter oder Kinder, das ist ein wesentliches Thema, sind die Elternrollen wirklich richtig besetzt? Ja? Ist die Mutter die Mutter, ist der Vater ist das Kind. Oft übernehmen Kinder die Mutterrolle. Oder Söhne zum Beispiel die Vaterrolle. Oft sitzen die Söhne neben der Mutter und nicht der Vater. Oder die Tochter neben dem Vater und nicht die Mutter. Das ist sie wieder in die Positionierung hineinzubringen, in die sie gehören. Ja, man hat auch da die Rollen vertauscht. Also ich selber bin ich in meiner Rolle, in die ich inkarniert bin. Und dann ist die zweite Frage, die ich stelle, habe ich eine Lebensberechtigung? Ja. Und wenn dann zum Beispiel da übernommene Krankheiten sind, es ist ja egal, es gibt ja Verlust von Partner, es gibt Alleinstehen, finanzielle Probleme, Unfälle, Gewalttaten, Gereiztheit, Anklage, Trauerabwahlung, egal, was auch immer in dieser Familie vorkommt. Es kommen ganz viele positive Sachen auch vor, ja, die wollen wir behalten. Ja, es geht ja jetzt wirklich um die Negativen, weil es klingt immer so negativ, wir haben ja auch viele positive, aber es gibt eben auch viele subtile Negative. Und wenn ich jetzt zum Beispiel getestet habe, zum Beispiel, ich bin nicht in meiner eigenen Identität, sondern ich habe das Gefühl, dass ich sozusagen die Mutter ersetzen muss, ja. Das kann ich dann anhand der Sippe erkennen, woher das kommt, dass sie glaubt, die Mutter ersetzen zu müssen, weil das kommt garantiert von weiter oben her. Ja, da waren dann vielleicht die Mütter nicht mehr erreichbar, weil sie in den Kriegsgeschehnissen vielleicht zu involviert waren oder zum Teil auch umgekommen sind auf der Flucht. Flucht, das war auch nicht vergessen, wie viel da umgekommen sind. Und dann erkläre ich also erstmal die Ursache, kläre auch, ob sie eine Überlebensschuld hat, schaue ich auch, ob Nahestehende eben zu früh verstorben sind. Und dann habe ich verschiedenste Methoden von Ärzten und Gehirnforschern erlernt, wie ich diese Programmierungen abfließen lassen kann. Also austesten tue ich das alles über den kinesiologischen Muskeltest. Ja, nein, ja. Da gehe ich
Genau,
in
da
den.
haben wir schon diverse Folgen dazu gemacht. Also wer darüber mehr wissen möchte, kann einfach mal bei mir im Podcast gucken, Kinesiologie, da wird es genauer beschrieben dann.
Also da teste ich, weil es ist auch ganz wichtig für mich, dass derjenige sieht, dass er selber die Antwort gibt. Ich sehe, da muss ich absolut auf einer neutralen Position sein, ja. Ich muss in der Beobachterposition sein. Ich arbeite ja auch immer nur im angeschlossenen Zustand, also ja, immer mit dieser göttlichen Kraft. Ja, und dann habe ich Methoden, es abfließen zu lassen, zum Beispiel vom Dr. Klinghardt, oder dann habe ich zum Beispiel über Augenbewegungen, das habe ich aber alles in meinem Buch auch genau beschrieben, und über Akupressurpunkte. über Klangfrequenzen, die auf die Frequenzen der Chakren gehen, über Farben. So meine Lösungsmethoden. Und dann teste ich danach noch nach, was auch ganz wichtig ist, ob derjenige sich mit der Veränderung noch kennt, ob die anderen ihn noch kennen, ob er noch dazugehört zur Sippe mit den Veränderungen, ja, und ob er sich, wie gesagt, ob er es langfristig in sich integrieren kann. Dann lasse ich ihn aus den Surrogaten, weil ich immer natürlich die gesamte Sippe mit hineinnehmen, also Mutter, Vater, Großeltern und, weil ich sonst nicht ganzheitlich arbeite und die Seelen, die bereit sind und für die es zum Wohle ist und zum Wohle vom großen Ganzen, die nehme ich mit rein.
Ja, okay.
Dann die Surrogate, in dem derjenige, der vor mir sitzt, mitsteckt. Ja, und dann muss der natürlich aus diesen Surrogaten auch entlassen sein und jeder dann ist wieder vollständig bei sich selber.
Jetzt dürfen Sie an der Stelle noch mal erklären, was ein Surrogat ist.
Ja, genau, dass ich Stellvertreter bin für jemanden.
Ja.
Wenn zum Beispiel Kinder Probleme haben, sage ich immer, die Eltern müssen kommen. Die Kinder sind nur sozusagen das sogenannte Symptom.
Ja. Danke. Also das ist ja mit einer der Hauptbotschaften meiner Arbeit, das irgendwie, ne, in die Welt zu bringen. Danke. Ja, genau. Die spiegeln halt unsere Themen. Wenn wir es, und das ist ja das Faszinierende, wenn wir es nämlich bei uns lösen, dann haben die Kinder auf einmal das Problem nicht mehr. So, also ihr wirklich schon oft auch mit mir und meinen eigenen Kindern irgendwie erfahren, so bin ich überhaupt auch erst drauf gekommen auf die ganzen Zusammenhänge. Super spannend. Und was ich also jetzt, ich will es mal noch so in so einem konkreten Beispiel, was wir vorhin angesprochen haben, jetzt mal zu Ende führen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel viel mit Krankheiten zu tun hat, ist irgendwie ständig krank und so, und der hat jetzt sozusagen oder sie hat das übernommen von ihrer Mutter, Großmutter, die auch irgendwie immer krank waren, und sie sozusagen hat diesen Glaubenssatz, den wir vorhin da besprochen haben, ich muss irgendwie krank sein, damit ich dazugehöre, so, ne? Wenn wir das oder wenn sie das jetzt lösen oder das gelöst wird, könnte, das fand ich jetzt nämlich so spannend, sozusagen als Gedanke noch bleiben oder als wie auch immer Glaubenssatz, jetzt gehöre ich nicht mehr dazu, weil ich nicht mehr diese Rolle der Kranken irgendwie erfülle. Ist das richtig? Und das testen sie dann, ob das so ist. Und was ist, wenn der Muskeltest jetzt sagt, ja, stimmt, du gehörst nicht mehr dazu? Passiert das oder eher nicht?
Nein, also das ist ja der Ursprung, mit dem Sie zu mir kommen. Ja. Das ist ja sozusagen, das ist ja dieses tief Unbewusste, was an Prägung, an Programm, an Zellbewusstsein sozusagen in ihr gespeichert ist. Diesen Satz zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, nur wenn ich schwer krank bin, gehöre ich noch zur Sippe dazu. Diesen Satz nehme ich sozusagen dann in den Speicher. Da gibt es auch vom Dennison. Also das sind so Geschichten, die kann jeder selber nachgoogeln. Nehme ich in Speicher und letztendlich lasse den eben abfließen, diesen Negativsatz. Dann bei den Klangfrequenzen, die ich dann sozusagen als endgültige Reinigung nehme, dann programmiere ich sozusagen das Positive ein. Erstmal muss Platz werden, ja, für das Positive. Und dann heißt es also, ich kann überleben, auch wenn ich super gesund bin. Ja. Das ist aber das ist klar. Da wird natürlich von mir nachgetestet, ob sozusagen diese Veränderung, ob die Person sich eben mit der Veränderung noch im positiven Zustand kennt.
Ja, okay.
Allen wir dann eben, wenn ich vielleicht nur so ein Stück weit etwas verändere, kann es durchaus sein, dass dann diese Sippenbalance nicht mehr stimmt. Deswegen sagt, ist es ganz wichtig, wirklich alle Sippenzweige mit hineinzunehmen. Aber auch das erkläre ich genau in meinem Buch. Väterliche Seite eben auch ganz viel spiegelt. Und je nachdem, in welche Position ich als Kind inkarniert bin in die Sippe, habe ich mir auch gewisse Aufgaben sozusagen vorgenommen, ja, oder aufgebürdet, um diese Erfahrungen zu machen. Und da ist es eben wirklich wichtig zu schauen, was ist auf beiden Seiten der Sippen los? Und deswegen nehme ich auch die anderen Sippenmitglieder mit rein, dass es dann eine gesamtheitliche Lösung geben kann und die Balance innerhalb der Sippe wiederhergestellt ist. Weil ein schwarzes Schaf hat ja eine ganz klare schwarze Schaffunktion in der Sippe, ja. Das gleicht ja ganz viel aus.
Ja, klar. Ja.
Den Ausgleich finden und den finde ich in der Sippe und dann ist gut.
Ja, das heißt, sie stellen auf jeden Fall am Ende so diesen Status her. So, ich habe dieses Negative einerseits losgelassen, bin aber andererseits noch irgendwie in der Balance mit der Sippe und ich, ne, muss jetzt nicht irgendwie durch irgendwas anderes das wieder kompensieren, damit ich doch wieder dazugehöre. So, ja, sehr gut.
Ich habe ja das Buch auch wirklich geschrieben, damit es auch jeder anwenden kann, der therapeutisch auch arbeitet, weil es geht ja auch um dieses Bewusstsein des Therapeuten letztendlich, dass er das einfach mit reinnimmt und dass er das einfach bei dem Klienten oder Patienten mit reinnimmt. Ja, und dann ist er gelöst, ja.
Ja, super. Sie haben vorhin noch irgendwie, also wir haben jetzt schon kurz angedeutet, Mütter haben ja irgendwie oft Themen, die sich eben in den Kindern spiegelt. Vorhin haben Sie noch davon gesprochen, dass es natürlich auch in der Partnerschaft irgendwie, ne, zahnradmäßig irgendwie zusammenpasst und der Partner einem was spiegelt. Da sprachen Sie noch von einem Beispiel, was Sie irgendwie noch erzählen wollten. Das fand ich jetzt noch spannend.
Genau, also das mache ich vielleicht einfach jetzt mal, sage ich jetzt einfach mal, vielleicht mein eigenes Beispiel. Also ich war sehr, sehr überblüht, bin ich groß geworden, habe dann auch einen sehr dominanten Mann geheiratet und der hat mir im Grunde genommen all die Seiten gespiegelt, die ich bei mir nicht wirklich entwickelt hatte, sage ich jetzt mal, und die mir auch unangenehm waren. Ja, zum Beispiel eben eine starke Dominanz oder auch vielleicht in gewisser Art und Weise Intoleranz. Und ich war also das klare Gegenbeispiel. Ja, und dann hat er mir also einfach das gespiegelt, was bei mir praktisch fehlte, was ich über mich entwickeln musste. Ja. Mal so ein kleines Beispiel, das kann man mit allem natürlich weitermachen. Aber man kann im Grunde genommen davon ausgehen, dass die Dinge, die einem der Partner spiegelt, die einem unangenehm sind. Wo einem zum Teil, wo man aus der Haut fahren könnte, vielleicht sogar, ja, dass das die Dinge sind, die man bei sich selber mal anschauen sollte.
Ja, das ist so wichtig, weil ich sage auch immer, ne, wenn man es halt nicht anschaut und dann denkt, naja, da muss ich mich halt trennen und dann finde ich einen anderen Mann, der mir das dann irgendwie, ne, bei dem ist es alles ganz anders. Das ist dann am Anfang vielleicht auch ganz anders, aber früher oder später, weil die Prägungen sind ja immer noch da, entwickelt sich's in, ne, vielleicht zeigt sich's dann anders, aber die Themen sind immer noch die gleichen und insofern bringt es nichts, sich zu trennen, wenn man nicht wenigstens dazu auch noch seine Themen bearbeitet. So.
Einfach in einer anderen Farbe wiederholt.
Genau, ja. Was mich jetzt auch mal noch interessieren würde, Sie machen das ja jetzt schon seit 20, 30 Jahren mit dieser Arbeit, ne, haben dieses Buch sehr intensiv und so. Hat sich so von den Themen her in dieser ganzen Zeit das irgendwie verändert wird oder auch von dem Bewusstsein der Menschen her? Also was, wenn man so lange so intensiv mit Menschen arbeitet, was kann man da irgendwie feststellen, dass sich irgendwie was ändert oder ist es immer die gleichen Themen und immer eigentlich das Gleiche?
Also, ich habe das Gefühl, es wird immer intensiver. Immer intensiver. Es kommen diese ganz subtilen Dinge hoch, wie diese ganzen Depressionen oder Burnouts oder auch diese häusliche Gewalt, die ja gerade zu Corona-Zeiten wieder so aufgeblubbt ist, hochgeblubbt ist. Also was immer mehr kommt, ist dieses abgekoppelte, verdrängte, dieses Trauma, nicht aufgearbeitet, traumatisierte, das drängt immer intensiver jetzt wirklich an die Oberfläche. Und für meine Begriffe liegt es daran, dass sich die Herzfrequenz der Erde erhöht, dass wir also immer mehr letztendlich in die sogenannte Liebesschwingung kommen sollen, ja. Und dass das, was dem noch entgegensteht, jetzt einfach erlöst werden will. Und dann kommen wirklich zum Teil diese Kriegstraumata, dieser Großeltern oder Urgroßeltern, je nachdem, die kommen einfach zum Teil unausweichlich hoch. Und der sich es halt nicht anschaut, der ist mit Psychopharmaka vollgestopft bis oben hin, ist sediert. Ja, oder was auch immer, oder Krebs, wenn man, oder auch Herzinfarkt schon bei ganz jungen Leuten, ja, Tod bei ganz jungen Leuten schon. Da macht einfach dann, der Körper ist ja auch Spiegel der Seele, ja, der zeigt uns einfach ganz klar, entweder hinschauen oder gehen. Ja, ja und
ja.
Da, also das merke ich so wirklich richtig intensiv. Aber das Schöne ist, wenn ich es dann wirklich intensiv anschaue, ja, dann fängt auch wirklich das Leben und die Freude und das Glück an. Ja.
Ja. Also da steckt so viel Chancen drin, ne? Und das heißt irgendwie, ne, alle Mütter gerade, also ich habe gerade vor 2 Tagen wieder mit einer Mutter da aus dem Umfeld der Schule irgendwie mit einer gesprochen, die jetzt da doch irgendwie auch in Burnout gerutscht ist und auch ein körperlich behindertes Kind hat, also wirklich große Herausforderungen und so. Ich auch sage so, guck's dir an, ja, was steckt dahinter? So, und jetzt, ne, muss das erst so weit kommen, dass sie jetzt wirklich sagt, okay, jetzt muss ich mal irgendwie hinschauen. So. Und das ne, darf man halt vielleicht eben dann auch annehmen und sagen, vielleicht muss es gar nicht so weit kommen, wie es jetzt bei ihr dann gekommen ist.
Ich glaube, dass wir Mütter oder überhaupt wir, weil Sie haben ja vorher die weibliche Seite angesprochen, diese weibliche Seite steht ja für dieses Prinzip der aufnehmenden, empfangenden, intuitiven, weichen, zarten, nährenden, sorgenden Seite, ja. Und da, auch da sind die ganzen Mütter oder ja, letztendlich ja auch die Töchter dann eben immer noch auch tief archaisch geprägt von diesem Urbild der Frau. Ja, letztendlich dafür da war, damals Beeren sammeln, die sich um die Familie kümmern, gesund erhalten, ja, für sozusagen für Heim und Herd zuständig war. Und das ist immer noch geprägt in uns und deswegen ist es so wichtig, das wirklich dahin zu schauen und das abfließen zu lassen, weil da ist es ganz wichtig, dass ich dann eben auch schaue, wie war die Anerkennung zum Beispiel von meiner Mutter oder meiner Großmutter oder Urgroßmutter, ja? Ja, wie war ihr Stand? Ja, also wie wurde sie geachtet? Wurde sie gewertschätzt? Ja, wie ist sie mit ihrer eigenen Weiblichkeit umgegangen? Ja, wie war es mit der Abhängigkeit von der Versorgung des Mannes? Weil damals hat man sich ja selber nicht versorgen dürfen, ja, da wurde man verheiratet. Und selbst wenn man Ausbildung hatte, also die Frauen, die eigentlich damals erfolgreich waren, waren die, die dann das Geschäft von dem verstorbenen Mann übernehmen mussten, mangels anderer Masse, wenn kein Sohn vorhanden war, ja, der noch zu jung war.
Ja.
Sacher zum Beispiel, da gibt es ja ein paar tolle, tolle Frauen. wirklich nur reingekommen, weil der Mann verstorben war. Und diese Abhängigkeiten muss man einfach alle anschauen und abfließen lassen, weil jetzt sind wir ja in eine ganz moderne Zeit hineingeboren. Die Kinder haben ja viel mehr Anspruch, die haben viel mehr Nähe, ja, viel mehr Liebe, nehmen viel mehr Raum ein. Und das gab es ja früher alles nicht.
Ja, und das, ich habe gerade genau zu dem Thema auch noch eine Podcast-Folge aufgenommen, weil mir da habe ich auch viel drüber nachgedacht, gerade in letzter Zeit, so dieses ganze Thema Wertschätzung, auch genau dieses weiblichen Prinzips und dieses Mutterseins, das geht nämlich total verloren. Heute strebt man so sehr nach dieser anderen Seite, weil es jetzt endlich geht. Und dann ist man aber mit dem, wenn man dann zu Hause sich um die, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, nervigen Kinder irgendwie kümmern muss, das wird nicht mehr gewertschätzt, dass das eigentlich auch eine sehr, sehr wichtige und schöne Aufgabe sein darf und kann, wenn man sich dessen wirklich bewusst wird und es auch annehmen kann. Und das finde ich, das ist gerade eine ganz krasse Umbruchzeit, wo es einerseits, ne, diese Prägung sicherlich abfließen dürfen, andererseits aber auch wieder bewusst angenommen werden dürfen, sagen, das ist auch was Schönes, wenn ich mich um die Kinder kümmere. Das ist nicht nur blöd und anstrengend und nervig, wie es die ganze Zeit einem auch erzählt wird, so, ne, sondern das ist letztendlich das Ziel müsste ja sein, da irgendwie so eine Balance hinzukriegen, ne, zwischen den männlichen und weiblichen Energien, und zwar sowohl in den Müttern als auch bei den Vätern, so dass das Ganze so in rund irgendwie passieren bzw. laufen kann, so, ne? Das müsste doch eigentlich so das Ideal sein.
Ja, also das ist wirklich hochinteressant, was Sie da sagen, weil es ist ja im Grunde genommen immer noch so ein bisschen der Geschlechterkampf.
Total.
Und das ist wirklich jammerschade. Und zum Teil die Frauen, die dann so Karriere machen, die werden ja zum Teil zu Männern. Ja? Und
genau.
Da ist es für mich ganz wichtig, sich wirklich wieder zurück zu besinnen auf das weibliche Prinzip, weil ich bin ja nicht umsonst in dem Leben, sage ich jetzt mal, in eine weibliche Position geboren. Ich hätte ja genauso als Junge auf die Welt kommen können, ja, sondern ich bin als Mädchen auf die Welt gekommen. Und deswegen ist meine Thematik die Weiblichkeit, mit der ich mich auseinandersetze, ja, das erste Vorbild war da natürlich immer meine Mutter, ja, das ist die erste nächste Bezugsperson gewesen oder dann eine Ersatzmutter natürlich. Und das ist ja auch ein wahnsinniges Vorbild für mich. Und da ist es ganz wichtig, wenn ich sage, gut, ich möchte es anders machen, ist alles völlig okay, aber bitte dann aus meiner inneren Weiblichkeit heraus. Und das Wichtige ist ja, ich habe ja den inneren Mann in mir, das innere Kind in mir und die innere Frau in mir. Und wenn ich dann verstanden habe, dass sich ja alle Anteile in mir ja befruchten, ja, und auch befrieden können und auch anregen können, ja, und dass sie ja alle in mir zusammenspielen könnten, ich den inneren Widerstand und die innere Zerrissenheit und die innere Abwehr aufgeben würde. Aber da findet dann eben dieses Schauspiel in mir statt, wenn ich zum Beispiel Negativerfahrungen gemacht habe als Mädchen mit Männern, egal jetzt, warum auch immer, dann habe ich natürlich tief in mir diesen inneren Mann in mir auch als Feindbild.
Ja.
Ja, dann auf der einen Seite brauche ich seinen Schutz. Ja, immer noch tief archaisch, ja, der Mann war der Jäger, der hat das Essen besorgt, und auf der anderen Seite feinde ich ihn aber an. Solche Geschichten, die muss ich einfach erkennen und lösen, und dieses innere Kind hat natürlich von beiden etwas, und das ist natürlich ganz oft dann zerrissen. Deswegen ist es so wichtig, es ist ja dieses Yin-Yang, ja, in der Weiblichkeit steckt die tiefste Männlichkeit, in der tiefsten Männlichkeit steckt die Weiblichkeit, dass ich einfach mich nicht mehr verraten muss, mich nicht mehr verkaufen muss, mich nicht mehr ablehnen muss. Auch die Abhängigkeit der Frauen in meiner Sippe vor mir, das war halt die Erfahrung von denen, ja. Ohne Wertung.
Ja, ja.
Zu sagen, ich mache es jetzt anders, aber natürlich in dem klaren Wissen, dass ich damit die Frauen meiner Sippe überhole. Ja, und das dann einfach integrieren, dass ich weiterhin zur Sippe gehöre, auch wenn ich sie überhole.
Ja, ich erlebe das oft, wenn ich, also ich ne, arbeite auch mit Anschluss an die Quelle und so und mit Bildern, vor allen Dingen viel mit inneren Bildern. Und wenn ich dann solche Themen auflöse, dann sehe ich immer die Ahnen da stehen und Applaus, Applaus und die freuen sich ja, die wollen ja auch, dass ne, die neuen Generationen sich weiterentwickeln und diese alten Themen endlich hinter sich lassen. Und das wird immer also gefühlt sehr gefeiert, so wenn man dann diese Schritte geht und das wirklich auch abschließen darf, so.
Also ich glaube, im Moment sind wir in einer Zeit, wo, wo es darum geht, dass vielleicht, wenn wir es jetzt so pauschal sagen, ja, jetzt es gibt ja, es ist ja jeder völlig individuell, aber sagen wir mal so ein bisschen pauschaliert, dass es bei den Männern wahrscheinlich darum geht, dass sie ihre Weiblichkeit integrieren und bei den Frauen geht es darum, dass sie ihre Männlichkeit integrieren. Dann und letztendlich das innere Kind natürlich, klar, das O und das A und das A und das O, weil alles, was wir in unserer Kindheit erfahren, das machen wir nach bis zum Sankt-Nimmerlein-Tag, außer wir haben es irgendwann lecker. In jedem Umfeld machen wir unsere Schwierigkeiten mit unserem inneren Kind nach, ja.
Ja.
Kriegen es herrlich gespiegelt über eigenen Kinder dann. Aber das, für meine Begriffe geht es wirklich darum, in Frieden zu sein mit dem andersgeschlechtlichen, wenn man es so ausdrücken möchte, in sich selbst.
Ja, genau. Das ist genau die Erkenntnis, zu der ich auch gekommen bin, ne? Zu diesem inneren Frieden zu kommen. Das muss eigentlich irgendwie so das Ziel sein. Und wie Sie ganz am Anfang in unserem Vorgespräch auch gesagt haben, irgendwie, ne, überall die Liebe einfließen zu lassen, dann das ist das, was die Welt eigentlich wirklich am meisten braucht, gerade jetzt in diesen Zeiten.
Ja, definitiv. Und da kommen wir, glaube ich, auch Gott sei Dank immer mehr hin.
Ja.
Auch wenn es so scheint.
Ja, also vielen, vielen Dank. Das war wirklich ein toller, toller Einblick in diese wirklich wichtige Arbeit, die wir machen dürfen. Und ja, vielleicht mögen Sie noch erzählen, also Sie haben ja Ihr Buch schon ganz oft erwähnt, wo man das beziehen kann und was einen erwartet, wenn man das liest. Also Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht noch mal so zusammengefasst.
Also beziehen kann man mein Buch letztendlich, also ist rausgegeben
Überall.
bei Gräfe und Unzer, ja, bei dem Verlag Gräfe und Unzer, aber es gibt es auch bei Amazon und in jedem Buchhandel, denke ich mal, kann man es. Ich habe auch eine Website, die verlinken Sie ja, da kann man es auch, glaube ich, bestellen, gell? Und letztendlich fasse ich in meinem Buch meine gesamten Erkenntnisse zusammen, die ich erfahren durfte über meine Ausbildungen und mein Leben und meine Eingebungen, sage ich mal. Ich stelle vor allen Dingen auch in meinem Buch die Fragen, die ich mir stellen sollte, um an die Themen dran zu kommen. Ganz, ganz massive, also ganz Fragen, die ich mir stellen kann und dann in mich hineinfühlen, was spielt sich da ab? Ja, also die Fragen, glaube ich, die ich da reingeschrieben habe, sind wirklich diese Fragen, die sich aus meiner ganzen über 30-jährigen Erfahrung rauskristallisiert haben, mit denen ich mich sozusagen durchscannen kann. Ja.
Voll, ja.
Dann innerlich ja spüre, ob ich Ja sage oder Nein sage. Und selbst wenn ich ein Ja sage und spüre, das ist eigentlich ein Nein, da weiß ich, ich sollte hinschauen.
Ja. War sehr, sehr schön. Also kann man überall bestellen. Ich habe es auch schon, ich habe es noch nicht ganz gelesen, aber habe es schon quer gelesen.
Ja.
Und wenn man jetzt aber das Gefühl hat, okay, ich habe da tatsächlich Themen, ich möchte gern damit arbeiten, wie erreicht man sie dann?
Über meine Website.
Auch.
Da kann man erreichen.
Und
Da kann
arbeiten Sie online und offline oder nur beides?
beides.
Okay.
Ja. Dadurch, dass wir mit feinstofflichen Frequenzen arbeiten, geht es super online.
Ja, I know. Sehr gut. Das werden wir, wie gesagt, ist hier direkt in der Podcast-Beschreibung die Webseite verlinkt. Und wenn dir danach ist, dass du da jetzt direkt mal den Kontakt auch suchen. Und am Schluss, liebe Frau Leich, habe ich immer zwei Fragen an meine Gäste und die dürfen Sie jetzt natürlich auch noch gerne beantworten. Und die erste lautet, für welche drei Dinge in Ihrem Leben sind Sie denn am dankbarsten?
Also ich bin sehr dankbar erstmal für die Liebe meiner Eltern, dass ich über sie inkarnieren durfte, auch wenn das natürlich die Liebe war, die sie geben konnten. Aber ich, dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar für meine inzwischen absolut gesunden Kinder, für das glückliche Leben von ihnen und dann für meine Gesundheit und für meine innere Ruhe und Zufriedenheit.
Die sie auch wirklich ausstrahlen, das.
Dafür, dass ich meine Schöpferkraft entdecken durfte.
Wie schön. Ja, sehr gut. Genau, meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so Ihre wichtigste Botschaft an meine Supermamas da draußen?
Ja, also alles. Also bei jeder Mami ist es, glaube ich, so wichtig, alles, was wirklich in meinem Leben passiert, ist eine Erfahrung, die meine Seele machen wollte. Und da ist es wichtig, sie einfach erstmal anzunehmen und dann kann ich sie wirklich verändern. Ich kann es verändern. Es ist alles möglich, wenn ich es mir zutraue. Ja? Und sich einfach zurückzuerinnern, wer ich wirklich bin, nämlich Schöpfer meines Lebens und da wirklich wieder in diese bedingungslose Liebe zu gehen und zu wissen, dass meine Schöpferkraft wirklich von all dem völlig frei ist und die wirklich nur bedingungslose Liebe ist und ich über diese bedingungslose Liebe dann auch wirklich alles lösen, erkennen und heilen darf und dass wir wirklich die Schöpfer unseres Lebens sind und dass wir, wenn wir aus unserem Herzen heraus handeln, ist es immer richtig. Immer.
Ja. Ja. Wundervoll. Vielen, vielen Dank. Da gibt es auch gar nichts mehr weiter zu sagen. Liebe Frau Leich, es war ganz toll, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit und dass Sie Ihr ganzes Erfahrungswissen hier mit uns geteilt haben.
Vielen Dank. Und ich kann nur sagen, großes, großes Kompliment und danke, dass Sie diese Happy Little Souls ins Leben gerufen haben und dass Sie damals damit wirklich auch ein großer Teil sind, die Welt ein Stückchen besser zu hinterlassen, als sie war, wie sie inkarniert sind.
Oh, danke schön, danke schön. Dann erst so alles Gute und ja, wir hören bestimmt auch nochmal wieder. Ja,
vielen Dank, vielen Dank. Bis dann.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Vielleicht hast du ja die ein oder andere Frage zu dem Thema noch oder möchtest eine eigene Erfahrung teilen. Mach das gerne, schreib mir an susanne@happylittlesouls.de oder folge mir auf Facebook, LinkedIn oder Instagram und dann kannst du unter dem Post zu dieser Folge gerne deine Erfahrung oder deine Frage loswerden. Ich freue mich sehr darauf und wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.